Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich, wie Sie vielleicht hören können, heute nicht aus dem schallisolierten Studio, sondern aus der lebhaften Glashalle auf dem Leipziger Messegelände. Wir senden heute am ersten Messetag Kultur heute live von der Deutschlandfunkbühne auf der Buchmesse Leipzig. Und die begann gestern Abend hochpolitisch mit einem Festakt im Leipziger Gewandhaus. Keine Rednerin, kein Redner ließ es sich nehmen, zu warnen vor Populismus und Gewalt und zu mahnen zu Solidarität, zu bürgerschaftlichem Engagement und zur Beteiligung an der Europawahl. Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung an die russisch-US-amerikanische Publizistin Mascha Gessen. Sie bekam den Preis für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte« und darin schildert Gessen das Leben im postsowjetischen Russland, das noch immer damit ringt, die eigene Geschichte nicht erzählt und nicht aufgearbeitet zu haben.
Can we tell stories about the future? Can we make it imaginable? Can we, in other words, make it so that the future is the future rather than history?
Mascha Gessen fragt und plädiert gleichzeitig dafür, in der Gegenwart die Zukunft mitzudenken, also unsere eigene Geschichte zu erzählen als Selbstvergewisserung, damit Geschichte Geschichte und Zukunft Zukunft sein kann. Ja, die Kraft des Erzählens, die soll uns auch in dieser Sendung beschäftigen. Ganz frisch werden wir Ihnen gleich die Gewinnerinnen und Gewinner der Preise, man muss das ja im Plural sagen, der Leipziger Buchmesse vorstellen. Mein Kollege Hubert Winkels hat für uns die Verleihung verfolgt, die gerade zu Ende gegangen ist. Und weiter aber geht es Woche für Woche mit den Fridays for Future-Protesten. Nun solidarisiert sich der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit den jungen Klimaschützern. Anlass für uns, über Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der deutschen Buchbranche zu sprechen, mit dem Verleger Jo Lendle vom Hansa Verlag. Ja, und das Gastland Tschechien soll natürlich auch Thema sein. Worüber schreiben Autorinnen und Autoren 30 Jahre nach der samtenen Revolution? Mein Kollege Mirko Schwanitz wird es uns erzählen. Aber erst einmal zu dem Messeereignis des Nachmittags. In unmittelbarer Nachbarschaft unseres Deutschlandfunk-Messestandes begann vor einer guten Stunde die feierliche Verleihung des Preises. Der Juryvorsitzende Jens Biski von der Süddeutschen Zeitung machte vorab erstmal klar, die Jury habe Bücher ausdrücklich für ein allgemeines Publikum ausgewählt, für den interessierten Leser. Hubert Winkels, Leiter der Buchredaktion im Deutschlandfunk, lassen uns das Feld von hinten aufrollen und fangen wir mit der Belletristik an. Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen, hat den Preis bekommen in der Kategorie Belletristik. Das Buch ist erschienen im Verbrecherverlag. Wer hat da, um den Titel nochmal zu zitieren, sein Schäfchen im Trockenen?
Naja, dem Verbrecherverlag, dem sei es wirklich gegönnt. Der bemüht sich seit Jahren, Jahrzehnten auch für die Independence, für die kleinen Verlage in Deutschland einzustehen. Der Verleger Sundermeier ist ein bisschen das Sprachrohr für die kleinen Verlage geworden. Er macht ein gutes Programm und dass er jetzt mal an einen größeren Preis geraten ist, ist ihm zu gönnen. Schäfchen im Trockenen hat er trotzdem nicht. Und der Autorin ist es ganz besonders zu gönnen unter dem Gesichtspunkt Schäfchen im Trockenen, weil sie, wenn der Roman, den sie geschrieben hat, auch nur halbwegs autobiografisch ist, und das ist er, lebt sie in sehr prekären Verhältnissen, hat große finanzielle Schwierigkeiten, das ist das Thema des Buchs übrigens, und da tun die, wie viel sind es, 15.000 Euro des Preises, natürlich sehr gut. Aber Schäfchen im Trockenen hat man mit der Literatur nur in ganz wenigen Fällen, und davon kennt Jo Lendle einige und kann sie bestimmt noch nennen.
Anke Stelling hat in einem Interview mal gesagt, dass sie am Zeitgeist, an Trends und an der Gesellschaft interessiert sei. Von was für einem Zeitgeist, von was für einer Gesellschaft erzählt sie da als womöglich autobiografisch versteckte Schriftstellerin in diesem Buch?
Ja, das ist ganz interessant. Das Buch hat einerseits ein bisschen diesen modischen Charakter des, ja, so freigesprochenen Memoirs, so einen gewissen frechen, direkten Ton. Man erzählt, tut so als von sich selbst, von den Kindern, vom Alltag, von den Sorgen, den Nöten, ist eine Schriftstellerin, wie sie anerkannt wird oder nicht. Also man ist so ganz in den Intimitäten sozusagen der Person. Das ist in den letzten Jahren mit Thomas Melle, jetzt mit Isabel Lehn, so sehr, sehr häufig anzutreffen. Was der Unterschied jetzt bei Anke Stelling was den Unterschied ausmacht, ist, dass sie diesen Ton eigentlich auch hat, auch diese Perspektive auf sich selbst und ihre Lebensumstände, zugleich aber ein linkes soziologisches Denken hat, sozusagen. Also sie denkt alles, was sie privat erlebt, sofort in den Kategorien der Soziologie gleich mit. Also welche Gesellschaftsschicht sozusagen steckt hinter den Leuten, die sie gerade aus ihrer Wohnung entlassen hat? Wie war ihr Elternhaus, das dazu geführt hat, dass sie nicht in der Lage ist, mit diesen neobourgeoisen Aufsteigern in Berlin mitzuhalten, weder in der Lebensform noch in der Erziehung der Kinder? Sie verzweifelt darüber, dann erkennt sie die Logik dahinter und klagt an, darf es aber auch nicht. Sie muss sich um die Kinder kümmern, ist wieder hin und her gerissen, kommt wieder in ihre alltäglichen Kalamitäten. Und ich glaube, das haben jetzt viele sehr gemocht daran, dass das Private eben nicht dauernd als Privates offenbart werden kann, sondern gleichzeitig auch als Politisches, aber im konkreten Sinne, ja, also im richtig konkreten Sinne, bis hin zu den Mietverhältnissen in Berlin, die unglaublich konkret benannt werden und die natürlich für die, die es betrifft, gerade das Sozialproblem Nummer eins sind.
Anke Stellings, Schäfchen im Trockenen. Also, das ist die Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Schauen wir nochmal auf die anderen Kategorien. Sachbuch, Essayistik, der Preis ging an Harald Jähner für Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen, 45 bis 55, erschienen bei Rowald. Jähner erzählt also von der Stunde Null, von den deutschen Nachkriegsjahren. Füllt er damit so eine Art Erinnerungslücke, weil wir doch meistens über die Jahre oder auf die Jahre 33 bis 45 fixiert sind? Also füllt er da etwas aus, was sonst wenig Beachtung findet?
Ja, das Besondere ist eher, dass es anders ausfüllt, als wir es gewohnt sind. So im allgemeinen kulturellen Einschätzen dieser Zeit redet man dann vielleicht von Stunde Null, aber redet man vielleicht auch mit den Nazis, die sich versuchen wieder zu etablieren und in der Bundesrepublik ja auch teilweise wieder in politische Funktionen und Verwaltungsfunktionen gekommen sind, eigentlich unter diesem Gesichtspunkt. Der Zugang von Harald Jähner ist eigentlich sehr kurios und gut, weil er versucht anhand aller möglichen Erzählungen und Dokumente, die er finden kann, zu zeigen, um es mal zuzuspitzen, damit man weiß, worum es geht, dass es auch ein Tanz auf den Gräbern war. Also dass diese Generation, die aus dem Krieg kam oder die Geflüchteten oder die aus den Lagern oder aus Schlesien oder Pommern, die zurückkamen, sozusagen auch eine echte Lebenslust entwickelt haben, sozusagen an diesem sogenannten Nullpunkt zu sagen, ich muss überleben, ich muss was machen aus dieser Situation zwischen den Trümmern. Ich kann mich jetzt nicht mit Schuld beschäftigen und ich kann nicht die Vergangenheit rekonstruieren. Dazu habe ich überhaupt keine Möglichkeit. Meine Vitalität ist direkt auf den Tag konzentriert. Und das hat dann wirklich auch viele Formen von Tanz und Unterhaltung hervorgebracht, bis nachher in die 50er Jahre zum Nierentisch sozusagen, der die Leichtigkeit und das, den leichten Taumel, die ganze 50er Jahre Architektur, ja auch noch verkörpert hat. Insofern ist das so eine gegenstrebige Lesart dieser Zeit. Und die ist sehr, sehr klug und gut. Und sehr, sehr witzig ist es, dass der andere, ein anderer oder beinahe ausgezeichneter Titel von Frank Bies, die Republik der Angst, wie würde man sagen, der Konkurrent von ihm, quasi genau das Gegenteil macht. Nämlich die Nachkriegsgeschichte, allerdings länger bis 89 erzählt, unter dem Gesichtspunkt wirklich der deprimierenden Angstneurosen, die die Deutschen seit 45 ununterbrochen entwickeln. Dass der Russe ihnen was tut, dass es Atomkrieg gibt, dass der Wald stirbt und so weiter. Also die beiden machen das Gegenteil voneinander. Man müsste die Bücher geradezu zusammen auszeichnen, damit ein vollständiges Bild draus wird.
Nun ist die Wahl aber auf Harald Jähner gefallen. Kommen wir noch zum Schluss zur Kategorie Übersetzung. Eva Ruth Wemme ist ausgezeichnet worden für ihre Übersetzung aus dem Rumänischen von Verlorener Morgen, einem Buch von Gabriela Abademesh-Tineau, erschienen in der anderen Bibliothek. Was ist das für ein Buch? Schon erschienen 73 und jetzt erst angekommen in der deutschen Sprache.
Ja, das gilt für zwei Bücher aus dem Rumänischen, die beide historisch sind, beide jetzt entdeckt sind und beide sehr gut übersetzt sind und sehr, sehr spezifisch sind. Und wir haben noch ein ungarisches Buch dabei. Also mir fällt eher auf bei der Auswahl der Bücher für die Übersetzung, dass man sehr nah an Osteuropa ist, was ja in Leipzig sehr häufig der Fall ist. Und ja, hier in dem Fall musste man sich schon einer sozusagen radikalen, heftigen, expressiven Sprache befleißigen. Und das scheint mit Bravour gelungen zu sein. Das muss ich aber zugeben, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Hubert Winkels, herzlichen Dank für die Vorstellung und Einordnung der frisch benannten Preise der Leipziger Buchmesse. Ja, nach so viel Inhalt kommen wir jetzt zur Verpackung, zur Plastikfolie, die ja empfindliche Hardcover lange Jahre vor Kratzern und Knicken bewahrt hat. auf ihrem Weg zum lesenden Endverbraucher. Doch nun hat die deutsche Verlagsbranche ganz im Sinne des Plastikverzichts, also des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit, dieser Plastikfolie den Kampf angesagt. Peu à peu haben sich deutsche Verlage in den vergangenen Monaten dazu entschlossen, auf die buchschützende, aber eben auch umweltverschmutzende Folie zu verzichten. 18 Verlage sollen es bislang sein und einer davon ist der Hansa Verlag aus München und dessen Verleger ist Jo Lentle, auch Mitglied im Verlegerausschuss des Börsenvereins. Herzlich willkommen bei Kultur heute, Herr Lentle. Nun hat der Hansa Verlag kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, dass das Herbstprogramm 2019 weitgehend auf das Einschweißen von Büchern verzichten will. Hand aufs Herz, wirklich nur aus Umweltgründen oder vielleicht auch ein bisschen aus Imagegründen? Denn Green Publishing und Umweltschutz macht sich einfach ganz gut heutzutage.
Naja, wir sind Teil der Gegenwart und als Teil der Gegenwart kommt man nicht umhin, auch Teil von Strömungen zu sein in der Betrachtung von dem, was gerade wichtig ist. Und sicherlich sind wir sensibilisiert mit dem allgemeinen Bewusstwerden. Warum ist diese Gurke, die von der Natur eine herrliche Schale bekommen hat, nochmal zweitverpackt, wo die Schale doch gereicht hätte? Warum ist ein Buch, das einen Schutzumschlag hat,
Dieses Ding,
was wir da verpacken, hat einen Schutzumschlag und wir schützen den Schutzumschlag durch eine noch zusätzliche Plastikfolie. Eigentlich ist das absurd.
Aber nun hat es nicht auch Kostengründe? Also ist das auch ein Teil der Überlegung gewesen?
Die Kostenersparnis ist leider minimal. Unsere Sorge, wenn wir eine Sorge haben, wir machen es wirklich sehr beherzt, weil wir eben durch diese Sensibilisierung, die wir, die Mitarbeiter im Verlag haben, den Eindruck haben, wenn wir nicht Gewohntes und vielleicht auch für einfach, selbstverständlich und klug erachtetes in Frage zu stellen bereit sind, kriegen wir Plastik nicht runtergefahren. Das ist so. Das heißt, obwohl es Vorbehalte gibt und gab, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Die Schwierigkeiten sind gar nicht so sehr darin zu sehen, ob wir da jetzt Geld sparen oder nicht, sondern die Schwierigkeiten sind tatsächlich eher, wenn dadurch Bücher von den Lesern in Frage gestellt werden. Hier ist doch eine winzige Stelle angestoßen, können Sie dieses Buch bitte, das will ich so nicht nehmen, und dann schickt es der Buchhändler wieder zurück. Der A, ist das sowieso viel teurer als alles, was man über die Plastikfolien einsparen könnte. B, ist es aber dann tatsächlich auch wieder ein Umweltproblem, wenn man jetzt die ganze Zeit Bücher hin und her fährt, die vielleicht ein bisschen angedellt sind. Also im Grunde genommen fordern wir auch den Buchhandel und die geneigte Leserschaft der Bücher auf, in Zukunft sich doch zu fragen, hey, bei einer Gurke haben wir uns irgendwann auch daran gewöhnt, dass sie vielleicht jemand schon mal mit den Fingern berührt hat, so unappetitlich es uns scheinen mag. Wir waschen sie aber zu Hause ab. Bei den Büchern sollten wir in Zukunft auch darauf achten, das Buch ist ein Buch und es ist gut. Und wenn eine winzige Stelle irgendwo mal eine kleine Delle hat, dann sollen wir da tolerant sein. Für mich war der Umkehrpunkt eigentlich der, als ich mal ausgerechnet habe, dass die gesamte Buchproduktion von Deutschland, die dann eben in Plastik eingeschlagen wird, mit dieser Plastikfolie den gesamten Reichstag verhüllen könnte. Und zwar alle 2 Tage. Und da hat man schon das Gefühl, so viel Christo, dafür wollen wir nicht verantwortlich sein.
Wofür fühlen Sie sich noch verantwortlich? Also Umweltbewusstsein zeigt sich nicht nur im Weglassen der Plastikfolie. Wie sieht es mit anderen Bereichen aus? Also Papier, Druckfarbe, Transport. Und wenn man das Wort Nachhaltigkeit anbringt, dann müsste man auch über faire Löhne nachdenken und noch die Kette viel, viel weiter rollen eigentlich.
Auf der Papierseite fing diese ganze Bewegung eigentlich an, vor einer ganzen Weile von Jahren schon. Inzwischen sind fast alle Bücher in Deutschland FSC zertifiziert. Das ist also ein Umweltstandard, der da angelegt wird. Es ist aber richtig, dass auch im Rahmen dieser neuen Sensibilisierung wir bestimmte andere Fragen genauer angucken. Was ist mit Druckfarben? Was ist mit Lacken, die in den Unternehmen verarbeitet werden? Und unser sozusagen selbst gestecktes Ziel ist eigentlich, und das wissen wir nicht genau, wann wir es hinkriegen. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr mal als Projekt Buch herausbringen zu können, ein vollständig kompostierbares Buch. Davon sind wir ziemlich weit weg, denn ein bisschen sozusagen Gifte oder fragliche Zutaten sind eben in den verwendeten Materialien, gerade in den Farben, schon noch enthalten. Und das ist gerade ein Ziel. Parallel sind wir auch dabei, mit den Druckereien zusammen zu überlegen, wie könnte man die Folien möglicherweise ersetzbar machen, dafür, dass sie dann abbaubar sind. Das sind alles Sachen, die durch diese Initiativen angestoßen werden. Und ich glaube, der Weg kann ja nur richtig sein.
Sie haben gerade schon an uns Endverbraucher appelliert, dass wir uns nicht so anstellen sollen, wenn mal so ein kleiner Detscher womöglich am Buch ist, dass wir im Buchladen kaufen. Wie sind die anderen Reaktionen gewesen? Ich habe gerade schon von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern gesprochen, die sich Fridays for Future anschließen bzw. sich damit solidarisieren. Haben Sie grundweg positives Interesse bzw. positive Reaktionen erhalten auf diesen Vorstoß, jetzt mal die Plastikfolie intensiver in Angriff zu nehmen?
Der bei weitem große Teil der Reaktion ist frenetisch. Das ist aber auch nicht wahnsinnig schwer, weil das im Augenblick gerade ein sehr, sehr, sehr populäres Ding ist, sowas zu machen. Das ist ja klar, dass wir uns da im Moment zu Märschen gegen die Plastikverpackung aufschwingen. Ich glaube, der Beweis steht dann erst an, wenn jeder von uns eben wirklich auch sagt, ich kaufe dieses Buch so, wie es ist. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass es eben auch Leute gibt, die sagen, gerade weil das Buch ein mir so wichtiger Gegenstand ist, möchte ich tatsächlich eben auch, dass es perfekt ist, das Heiligtumbuch. Das soll niemand berührt haben vor mir und sowas. Also einzelne solche Stimmen erreichen uns durchaus auch, und das nehmen wir alles mit in unsere Diskussion mit rein, weil es zeigt, wie unterschiedlich sozusagen Dinge dem Gegenstandbuch auch zugesprochen werden. Es gibt auch die, die sagen, hey, ich mache doch sowieso nachher Eselsohren rein und schmeiße es in meine Tasche und ich will, dass das Buch benutzt aussieht. Und andere sagen, nein, das kommt gleich hinter in den Glasschrank. Das sind verschiedene Haltungen.
Aber das Knacken des Buchrückens, wenn man so ein Buch das erste Mal aufmacht,
das ist sowieso schrecklich. Wenn Sie das machen, machen Sie das bitte nicht. Das kann ich nicht hören.
Das können Sie nicht hören. Okay. Jo Lentle, Hansa-Verleger und Mitglied im Verlegerausschuss des Börsenvereins. Haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Kultur heute. Ja, Ahoi Leipzig. Das Motto des diesjährigen Gastlandes der Leipziger Buchmesse könnte einen womöglich auf eine falsche Fährte locken. Denn das Gastland 2019 besitzt trotz Ahoi keinen Meereszugang, ist dafür aber nicht nur Gastland, sondern auch Nachbarland, Tschechien. Tschechien stellt sich und seine Literaturszene an den 4 Messetagen vor. Und die lockere in Tschechien doch übliche Grußformel Ahoi erklingt also häufig in diesen Tagen auf dem Messegelände und in der Stadt. Wenn zum Beispiel die Rede ist von den etwa 70 Neuübersetzungen aus dem Tschechischen ins Deutsche oder zur Begrüßung der 55 tschechischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die anreisen zur Buchmesse. Ahoi also deshalb auch an meinen Kollegen Mirko Schwanitz. Er kennt sich bestens aus mit dem Literaturland Tschechien.
Ja, ahoi.
Herr Schwanitz, wenn man ein tschechisches Original und die deutsche Übersetzung nebeneinander legt, dann fällt einem erstmal so eine enorme Volumendifferenz auf. Die deutsche Fassung ist etwa ein Drittel dicker als das tschechische Original. Wofür spricht das? Dass die tschechische Sprache kürzer, knapper und womöglich auch präziser ist als das deutsche?
Also auf jeden Fall ist sie kürzer. Und knapper natürlich dementsprechend auch. Sie hat zwei Eigenarten, die das machen. Also es ist tatsächlich so, dass eine deutsche Übersetzung fast ein Drittel mehr Volumen macht als das tschechische Original. Und das kommt einfach daher, dass man im Tschechischen sehr komplexe Dinge nur mit Vor- und Nachsilben ausdrücken kann. Also ich habe lange gesucht nach einer Redewendung oder nach so einem Satzbestandteil, an dem man das plastisch machen kann. Mir ist ein ganz blöder, ist mir eingefallen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel den Satz übersetzen müssten, sie hat das Buch für ihre Brüder zu Ende geschrieben, dann sind das 10 deutsche Wörter, die Tschechen brauchen dafür nur 3. Dopsala knihu bratum. So, das ist der tschechische Satz. So, das ist einmal diese Länge. Und das zweite ist, dass natürlich das Tschechische auch noch grafische Sonderzeichen hat. Die haben also für das TSCH, für das SCH, für das CH, haben sie halt diese Hatschicks oder diese Haken und so weiter, sodass das auch grafisch beim Druck dann alles nochmal sozusagen zusammenschnurrt. Und das macht einfach so viel aus, dass am Ende die deutsche Übersetzung ein Drittel dicker ist.
Fasse ich mich bei meiner nächsten Frage ganz kurz. Welche Rolle spielt die Literatur in Tschechien?
nicht mehr die, die sie vor 1989 gespielt hat. Ich glaube, da hat sich in Tschechien genau das Gleiche vollzogen wie in ganz Osteuropa. Diese Sucht der Leser, zwischen den Zeilen der Autoren die Wahrheit zu entdecken oder etwas über das Regime oder über das System gesagt zu bekommen, die hat abgenommen. Und 1989 gab es so eine Art Schlachtruf in der tschechischen Literatur. Da haben also ein Unterzeichner der Charta 77 gesagt, jetzt können wir endlich mal nur Literatur machen. Wir können uns einfach zurückziehen aus der politischen Melange. Das hat aber auch dazu geführt, dass in der aktuellen Debatte die tschechischen Autoren nicht groß gefragt sind, wenn es um die Kommentierung bestimmter gesellschaftlicher Prozesse. Ihre Stimme ist nicht mehr so hörbar.
Aber hat das zur Folge, dass man sich jetzt wieder, nachdem Sie jetzt aufgeschlüsselt haben, welche Phasen die Literaten und auch die Themen der Bücher durchlaufen haben, hat das zur Folge, dass man sich jetzt wieder politischer zeigt, eigentlich in den Büchern und geschichtsbewusster?
Ja, und es ist vor allen Dingen interessant, dass es die jüngere Generation jetzt ist von Autoren, die sich zurückbesinnt, sagen wir mal, auf das deutsche Kulturerbe zum Beispiel in Tschechoslowakei oder in Tschechien. Während viele Politiker sich auf das Nationale besinnen, stellen die Kultur wieder breiter auf und eher auch in den internationalen Kontext und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Also da ist man schon geschichtsbewusster, da rollt man das wieder auf und das sickert in die Texte mit ein. Mehr oder weniger engagiert oder nicht engagiert.
Stichwort engagiert. Genau danach wollte ich nämlich gerade fragen. Sie haben vorhin erwähnt, dass heutzutage die Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht als Kommentatoren gefragt sind beziehungsweise sich einbringen in die aktuellen politischen Debatten. Aber gibt es sowas wie eine engagierte Literatur in Tschechien?
Ja, ich will es nicht falsch verstanden wissen. Also es gibt natürlich Autoren wie Jachim Tochpil, der sehr private Romane schreibt, sehr, sehr auch anarchisch, humoristisch und die sind dennoch politisch. Also das Statement ist einfach ein anderes. Und dann gibt es aber wirklich Autoren, die wirklich politisch engagierte Literatur machen und dennoch ist es Literatur, also es sind keine Pamphlete. Radka Denemarkova zum Beispiel, schon über viele Jahre, nimmt sich immer ein Thema und bearbeitet das. Ja? Also gerade ihr Roman, der jetzt zur Messe erschienen ist, ein Beitrag zur Geschichte der Freude, da stellt sie die Frage, wie geht die Welt, wie geht die Politik eigentlich mit den Vergewaltigungen von Frauen an, um in der Geschichte, im häuslichen, privaten Bereich, aber auch in den Kriegen. Erfährt dieses Thema in der Welt so viel Aufmerksamkeit, wie es verdient und wird dieser Hälfte der Menschheit, die davon betroffen ist, Gerechtigkeit zuteil? Also das ist schon sehr engagiert. Oder Katharina Tutschkova, die also in einem dicken Roman das Schicksal einer Brünner Deutschen schildert, die sozusagen im Todesmarsch von den Tschechen vertrieben wurde, in diesem Todesmarsch mitgelaufen ist und sogar heftige Reaktionen, also sowohl Gegenreaktionen provoziert hat, aber auch über 15.000 Menschen, die mit ihr diesen Todesmarsch Tschechen, junge Tschechen, nachmarschiert sind. Und das hat dazu geführt, dass Brünn als erste Stadt, also dieser Roman oder das, was im Umfeld dieses Romans, dass Brünn sich als erste tschechische Stadt offiziell entschuldigt hat für die gewaltsame Vertreibung der Deutschen. Und da merkt man, ja, es gibt eine engagierte Literatur und sie bewirkt etwas.
Unsere Zeit ist knapp, deswegen die Gelegenheit, noch eine Empfehlung auszusprechen. Wer Tschechien, das Literaturland kennenlernen will, was sollte der lesen?
Ein ganz kleiner und feiner Roman, Jiří Hájíšek, Der Regenstab. Das ist meine Empfehlung für Sie. Ein ganz langweiliges Thema, großartig umgesetzt und spannend. Das muss man erst mal hinkriegen.
Mirko Schwanitz, vielen Dank für dieses Gespräch über das diesjährige Gastland auf der Leipziger Buchmesse Tschechien. Ja, und damit geht Kultur heute live an der Leipziger Buchmesse 2019 zu Ende. Dank an meine Gäste auf der Bühne. Danke an Sie hier im Publikum. Jetzt folgen die Nachrichten im Deutschlandfunk und dann die Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Am Mikrofon hier in Leipzig war Maja Elmenreich.